Springer hat am Anfang gesagt, so, okay, ihr müsst auf jeden Fall ein Premium zahlen, weil ihr kauft ja die Mehrheit der Firma. Und ich habe gesagt, wir zahlen, wenn überhaupt, einen Discount, weil wir sind der einzige Käufer, der hier gerade am Tisch sitzt.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthier-Toden.
Willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire. Ich sitze heute hier mit Sebastian Herzog von High Consulting Group. Sebastian, danke, dass du nach Hamburg gekommen bist.
Hi Jan, schön hier zu sein.
Du beeindruckst mich ja schon seit einiger Zeit, weil du bist CEO, Partner von einer der angesagtesten Strategieberatungsfirmen Deutschlands. Aber ich finde, du bist auch immer so ein bisschen das Gegenteil von so den typischen Beratungspartnern, weil du bist ja immer noch im Kern, im Herzen ein richtiger Hustler. Ja. Das heißt, du hast ein großes Team, aber du bist immer noch bei den Aufträgen mit dran. Immer wenn ich dich irgendwie anrufe, bist du gerade irgendwie beim Kunden in Wolfsburg, beim Kunden da bist du unterwegs. War das schon immer so, dass du richtig nah dran warst?
Ja, es war auf jeden Fall immer so, weil als ich zu der Firma dazugekommen bin, ich habe ja High nicht gegründet und ich war auch nicht von Tag 1 Partner oder Geschäftsführer, sondern ich kam auf der Ebene unter der Partnerschaft dazu und wir waren 7 Personen damals. Das heißt, das irgendwie Hustlen und alle sind knietief in den Operations drin, war in den Anfangstagen noch viel, viel stärker. Jetzt sind wir nicht mehr 7, sondern 70 Personen. Das heißt, ich versuche mich eher aus Themen rauszuziehen. Aber ja, wie du richtig gesagt hast, immer wenn wir telefonieren, bin ich knietief irgendwo in den Themen drin.
Ja. Dadurch funktioniert der Laden ja auch. Bevor wir tiefer einsteigen, Sebastian, was würdest du sagen, wer ist die krasseste Person, die du je geheiert hast und wieso?
Oh, krass, das ist eine unfaire Frage. Ist ja ich weiß ja nicht, was mich erwartet an Fragen noch von dir. Die krasseste Person, die ich geheiert habe, ich würde jetzt keinen Namen nennen aus Firma, weil ich glaube, dass es komisch ist, wenn dann doch irgendwie der eine oder andere Mitarbeiter irgendwie den Podcast hört. Aber es gibt so Situationen, in denen wir, glaube ich, sehr, sehr gut reagiert haben und sehr schnell reagiert haben. Und einige, die Firma kennen, können daraus auch die Rückschlüsse ziehen, wer es ist. Also konkretes Beispiel, wir haben vor 4 Jahren einfach ein massives Problem damit gehabt, dass wir viel zu viele Männer / zu wenig Frauen in der Firma hatten. Und ich habe einen LinkedIn-Post dazu geschrieben, sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich gesagt, so, ich habe halt ein großes irgendwie Boys-Netzwerk und der LinkedIn-Post hieß Frauen, wo seid ihr? Und hat am Ende, wurde mehr als 50 Mal geteilt, hat mehr Reichweite als das Manager-Magazin gehabt und wir haben alleine auf diesem Post über 100 Bewerbungen von Top-Frauen bekommen und haben 3 davon eingestellt. Das ist so ein Hire-Move gewesen, auf den ich durchaus stolz bin. Und was wir gemacht haben, wir stellen normalerweise keine Praktikanten fest ein. Also wir haben immer so ein Dutzend Praktikanten, sagen aber, wer fest bei High arbeiten möchte, muss irgendwas vorher gemacht haben. Muss entweder auf der Corporate-Seite gewesen sein, muss irgendwie ein Startup gegründet haben. Und wir sagen, das ist ein cooles Praktikum, aber wir übernehmen nicht. Und wir haben jetzt gerade vor kurzer Zeit eine absolute Ausnahme gemacht, weil uns eine Praktikantin so geflasht hat, dass wir ihr im Praktikum direkt einen Arbeitsvertrag hingelegt haben, auch gar nicht gewartet haben, bis das Praktikum um ist, sondern irgendwann einfach zu ihr kam und gesagt haben, so, hey, von unserer Seite passt hier so, so viel. Wir wollen, dass du dauerhaft Teil des Teams bist. Das war schon auch ein bisschen besonders, ja.
Mega, mega. Ja, ich glaube, wenn junge Leute einfach richtig Gas geben, dass du spürst, dass du wirklich denkst, boah, die dürfen wir nicht verlieren.
Ja.
Dann hast du einen guten Hire gemacht.
Ja, es war genau so. Also es hat 6 Wochen gedauert, bis ich von 5 unterschiedlichen Personen aus der Firma angesprochen wurde, gesagt, hast du schon mal gesehen, wie X arbeitet? So, das ist auf einem anderen Level. Und dann machst du irgendwie selber irgendwie so die ersten 1-2 Stichproben, quatsch mal, hast irgendwie ein Thema und merkst, okay, ja, das ist ein anderes Level. Und genau, mega cool. Sie hat sich riesig gefreut, hat unterschrieben und ist jetzt Teil des Teams.
Mega. Ja, wir sagen ja auch mal, dass man A-Player so an Tag 1 erkennt. Ne? Der Lebenslauf ist wichtig, Background ist wichtig, aber wenn die da sind, es muss sich spürbar was verändern in der Organisation, wenn eine Person reinkommt. Natürlich, je höher eine Person ist, desto mehr spürst du es wahrscheinlich positiv, aber das ist ultra wichtig bei Leuten.
Ja.
Ja. Stichwort Folgen, ich muss nochmal, jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte gar richtig keinen CTA machen. Stichwort Impact. Wenn ihr weiterhin Impact in euer Business haben wollt, abonniert gerne den Kanal, lasst uns, wo auch immer ihr seid, eine coole Bewertung da, schreibt was in die Kommentare, dann werdet ihr noch mehr dieser coolen Folgen sehen. Cool. Sebastian, worüber wir heute sprechen wollten, ist euer Management-Buyout. Mhm. Das ist, ihr als Führungsriege von High habt ja Axel Springer rausgekauft.
Ja.
Die Story ist ja, dass ihr es gemeinsam gegründet hattet, habt es lange gemeinsam geführt und jetzt, ich glaube im April war es alles öffentlich, habt ihr gesagt, ey, wir haben Axel Springer da rausgekauft.
Ja.
Und Management Buyout ist ja, finde ich, häufig was man eher so im BWL-Studium hört. Mhm. Das gibt es aber, es kommt nicht häufig vor. Ne, Exits passieren häufiger mal, Investments passieren, PE kommt, VC kommt, eine normale Übergabe bei inhabergeführten Unternehmen, aber Management Buyout ist extrem selten.
Ja.
Nimm uns mal einfach ganz, ganz, ganz am Anfang mit da rein. Es gab ja mal einen bestimmten Grund, weshalb dieser Laden, weshalb Hai mit Axel Springer gegründet wurde. Was war ganz am Anfang die Intention davon?
Genau, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, in Kürze so ein bisschen die Genese dieser Firma zu verstehen. Und wenn man ganz zurückgeht, dann ist so das Jahr 2013 bis 2016, da wurde Hai gegründet, komplett ohne Springer. Es gab mal eine Firma in Berlin, Hai, die haben Konferenzformate gemacht, haben aus den Konferenzen Kontakte zu Corporates und haben denen dabei viel geholfen, dieses ganze digitale Ökosystem zu verstehen. Das waren Aldo Schoßfeld, Hans Raffauf. Und dann kam Springer dazu und hat irgendwann gemerkt, okay, spannend, wir als Springer gehen auch immer mehr in diese Startup-Szene, in diese Digital-Szene. Wir haben irgendwie eine Gründerszene als Medium, lass uns doch irgendwas mit dieser Hai gemeinsam machen. So, und dann sind sozusagen Springer und die alte Hai oder die Hai erster Generation sozusagen sind zusammengegangen und haben dann in einer mehr oder weniger 50-50-Beteiligung diese Firma vorangebracht. Und dann haben sich ein paar Dinge weiterentwickelt und es war klar, das wird eine Firma, die weggeht aus Events, mehr zu Beratung. Und da wurde die Firma dann auch gesellschaftsrechtlich nochmal neu aufgesetzt. Das ist so die zweite Generation, die begann 2017 und da kam ich auch mit dazu. Also seitdem kenne ich sozusagen die Hai und das war dieses, okay, wir waren dann 6, 7 Personen und es ging von dort aus dann weiter. Und da war Springer dran beteiligt. Und ich glaube, die ersten 2 Jahre haben wir massiv davon profitiert, dass wir sagen konnten, Springer hat einen unglaublichen Transformationscase hingelegt, einen der spannendsten in Europa. Unser damaliger Co-CEO Christoph Käse war auf der Springer-Seite, konnte viel davon erzählen und wir haben so die ersten Kunden gewonnen. Und dann, um jetzt mal sozusagen schnell vorzuspulen in Richtung MBO, ist halt diese Wichtigkeit von Springer, die hat halt einfach abgenommen. Also wir waren dann eben nicht mehr 20 Leute, die erzählt haben, übrigens, wir kennen den Springer Case und wir helfen euch, Corporates in eine ähnliche Richtung zu gehen, sondern wir waren irgendwann 50 Personen, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie den ersten 150 Kunden geholfen, das sind unsere Referenzen, das sind die Top-Player, die wir geheiert haben, die Teil dieser Firma sind. Und Springer ist so ein Teil der Geschichte gewesen. Und dieser Teil ist immer kleiner geworden. Und sie hatten aber immer noch 55% der Anteile. Und dann
kleiner geworden, meinst du den Impact aufs tatsächliche Business?
Genau, also Impact aufs tatsächliche Business, aber auch Umsätze. Also wir haben, um mal so eine Größenordnung zu geben, in den letzten 2 Jahren, also jetzt wirklich rückblickend, die letzten 2 Jahre haben wir so ungefähr 5% unserer Umsätze mit Axel Springer gemacht. Am Ende des Jahres aber 55% des Ergebnisses sozusagen abgeliefert. Und daraus hat sich dann irgendwann schon die Frage gestellt, in welche Richtung wollen wir gehen? MBO war eine, hätte noch andere Richtungen gegeben, genau.
Weil auch als, wann haben wir uns kennengelernt? Ist es 4 Jahre her, 5 Jahre shit. Her?
Ja.
Sowas in der Art. Damals war das Thema ja wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Tisch. Gleichzeitig hast du mich damals schon als jemand beeindruckt, der sehr, sehr unternehmerisch in die Sache rangeht. Das heißt, du hast Hai ja schon immer als dein Baby gesehen.
Ja.
Woher kam das? Also wann ist es für dich von einem Job zu deinem Baby geworden?
Ehrlicherweise vor Unterschrift des Arbeitsvertrages, weil also ich war, bevor ich zu Hai gekommen bin, war ich Geschäftsführer vom Lufthansa Innovation Hub. Ich hatte vorher 12 Jahre Lufthansa gemacht, hatte dann in Berlin den Lufthansa Hub gegründet und den geleitet. Und ich hatte für mich dieses Gefühl, das war mein letzter reiner Anstellungsvertrag. So, und meine Optionen waren damals, es war gerade das zweite Kind geboren, also eigentlich nicht die Situation im Leben, wo man volles Risiko geht, aber ich hatte so das Gefühl, entweder ich gründe was selber. Ich schließe mich irgendeiner ganz kleinen Beratung an, weil ich irgendwie Bock hatte auf dieses Beratungsgeschäft. Mhm. Oder ich war halt 12 Jahre im Travel-Bereich. Ich habe Gespräche mit ein paar größeren Reise-Startups geführt und wäre dann da so in der zweiten Führungsebene eingestiegen mit einem Equity-Package. Mhm. Und für mich stand halt einfach fest, ich will nicht mehr nur für Gehalt arbeiten. Mhm. Und Hai hatte mich damals angesprochen, lange Geschichte, wie es dazu kam. Und ich hatte gesagt, ich finde das spannend, aber nur, wenn ich Equity bekomme. Mhm. Und dann haben die damaligen Geschäftsführer mich angeguckt, haben gesagt, ja klar, kannst dich einkaufen. Und ich meinte das eigentlich so, ich hätte Gehalt und Anteile gerne. Und die Antwort war so, nee, wir meinen das schon ernst. Du kannst echte Anteile haben, keine Visops, ESOPs, aber kauf dich ein. Mhm. Und dann war das eine ganz spannende Diskussion damals schon, was ist die Bewertung? Und am Ende...
Wie groß waren die damals? Wie
viele? Nee, das waren 6 Personen. Also ich bin nur 7 gewesen, die dazu kamen. Ja. Genau, wir haben halt mehrfach abends bei einem Italiener in Berlin gesessen und darüber gesprochen, so was ist diese Firmenbewertung, zu der ich einsteige. Und Genau, letztendlich habe ich mir einen sehr, sehr großen Konsumkredit dann genommen. Also ich bin zu meiner Hausbank, habe ich gefragt, was ist die größtmögliche Summe, die ich bekomme. Habe eine Zahl gehört, wusste, dass ich den 8 Jahre lang zurückzahle und habe diese Summe halt in Hai investiert. Und
kannst du etwas sagen, was das war für eine Summe?
Ja, kann ich sagen. Also wenn man es, also ich sage schon, es waren damals 75.000 Euro. Ist auch, wer bei uns die internen Dokumente kennt, wir sind sehr transparent, okay, kann ja das nachgucken. So, ich habe damals 5% der Firma gekauft. Mhm. So, das heißt, die Bewertung, auf die man sich geeinigt hatte, waren damals 1,5 Millionen. Mhm. So. Und damals war für mich eben klar, okay, was immer ich hier mache, die Firma soll schon mindestens das 10, 20 oder 30-fache irgendwann sein. Mhm. Und das gibt einem bei allen Irrungen und Wirrungen des Tagesgeschäfts halt von Anfang an eine sehr langfristige Perspektive, hier was aufzubauen. Und genau, das war wirklich mit Unterschrift Arbeitsvertrag mein Einstieg damals.
Und das ist ja auch was relativ Normales. Also zum Beispiel bei Kanzleien, sei es jetzt für Steuer oder für Anwälte, bei Beratungsfirmen, vor allem in Amerika ist es ja sehr normal, dass man sich einkauft. Ja. Ich glaube, wir haben alle Suits gesehen. Und dann ist so Junior-Partner, kommt der 500.000 Euro Check. Und ich werde dann Name-Partner, kommt der, was weiß ich, 5 Millionen Check. Das ist ja eigentlich relativ normal in der Branche, dass man sich auch einkaufen muss. Vielleicht nicht in der Startup-Welt, wo du mit Shares arbeitest, mit VSOPs. Ansonsten machen das ja viele so.
Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, die meisten, gerade größeren Beratungen, haben ein Konstrukt, wo das Einkaufen mehr oder weniger bedeutet, dass du auf einen Teil deines Gehaltes verzichtst. Das heißt, der Arbeitgeber gibt dir eine Möglichkeit, dich einzukaufen. Bei mir war das so ein sehr unternehmerischer Wandel. Es war halt eine Firma mit 6 Personen und die haben mich angeguckt und haben gesagt, besorg dir irgendwoher Kohle und dann kannst du Anteile haben. So, was ist dein Business, nicht unser Business? Und das ist sozusagen der große Unterschied gewesen. Jetzt auch zu großen Beratungen, weil auch eine partnergeführte Beratung, genau wie du sagst, gibt es viel und das hat immer eine Equity-Komponente. Mhm. Wir haben bei uns sehr darauf geachtet, in den Jahren nach meinem Einstieg, dass wir es halt allen ermöglichen, dass wir ein sehr unternehmerisches Konstrukt dahinter haben.
Mhm. Ja. Ja, weil das, wie gesagt, ist mir halt aufgefallen, dass du schon immer sehr, sehr unternehmerisch auf die Sache raufgeschaut hast, so als wäre es deine eigene Firma.
Ja.
War es damals keine Option, auch eine eigene Beratungsfirma zu gründen? Weil wenn man jetzt sagt, okay, das 6 Leute, das kannst du ja auch in 1-2 Jahren selber bauen. Also 100%.
Absolut. Es gab auch im Freundeskreis so die 1-2 sag ich mal, Gründerfreunde, mit denen ich drüber gesprochen habe, die mir gesagt, okay, du bist wahnsinnig, warum willst du diesen großen Kredit nehmen, um dann 5% von der Firma zu haben? So, gründe doch einfach mit 2 anderen irgendwas und dir gehören 30% und du hast keinen Kredit aufgenommen. Und ich hatte aber damals irgendwie das Gefühl, dass dieser Moment ein richtiger Startschuss war. Also ich wusste, okay, da steht Springer mit 50% hinter. Das ist jetzt nicht einfach random 6 Leute, die was probieren. Da standen schon Kunden dran. Ich war auch fasziniert von den Kundenkontakten, die Personen, die vor mir da waren, gebracht haben. Mhm. Plus die Geschäftsführung, damals Christoph Käse, Lars Zimmermann. Mhm. Beides spannende Persönlichkeiten, so unterschiedlich sie sind, aber mit einem spannenden Blick nach vorne. Mhm. Und ich habe irgendwann gesagt, mir geht es nicht darum, was ist jetzt der bessere Einstieg, sondern wo steht eine Firma in 5 Jahren? Und ich habe dann wirklich für mich auf dem Papier, ich bin relativ analytisch verglichen, wenn ich alleine was gründe, was traue ich mir in 5 Jahren zu? Mhm. Wenn ich zu zweit, zu dritt was gründe, was traue ich mir in 5 Jahren zu? Und wenn ich mich dieser Konstellation anschließe, wo bin ich in dann 5 Jahren?
Ja.
Und am Ende war es halt so, dass ich gedacht habe, ich habe einfach voll Bock auf dieses High-Thema. Und
Und wie war dann das weitere Wachstum? Denn du hattest dich ja dann eingekauft, hattest 5% und dann seid ihr in den letzten Jahren immer so von 6 auf 60 Leute gewachsen.
Genau.
Vor dem MBA. Wie würdest du das Wachstum beschreiben?
Wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie Startups. Also es gab so die eine Phase, in der einfach alles läuft und man weiß gar nicht warum, aber glaubt man hat den perfekten Product-Market-Fit und nichts kann passieren und ich erzähle es gleich weiter und dann passiert natürlich doch was. Aber wir haben die Phase gehabt, irgendwie 20, 30, 40 Personen. Es ging alles. Kunden kamen dazu. Wir haben jedes Jahr irgendwie mehr Umsatz, mehr Gewinn gemacht. Und dann haben wir uns, ist jetzt 3,5 Jahre her, 4 Jahre her, auch einmal voll übernommen. Also wir waren schon mal 70 Personen und dann Fehlentscheidungen getroffen, auch Management-Fehlentscheidungen, auch Fehlentscheidungen, die ich mit zu verantworten habe. Ich war dann zwischenzeitlich Geschäftsführer schon und genau, dann haben wir nochmal reduziert, haben eine komplette Führungsebene rausgenommen, haben eine ganz andere Innenstruktur dieser Firma gemacht. Also ich glaube, wir sind einfach zu schnell gewachsen, ohne das richtige System dahinter, klassischer Wachstumsschmerz. Und dann hat es 1,5 Jahre gedauert, bis wir da wieder raus waren und haben jetzt, glaube ich, ein sehr klares, auch, und da spielt dieser Management-Buyout und viele Strukturentscheidungen eine Rolle, aber wir haben jetzt einen sehr klaren Plan für die nächsten 3 Jahre und das ist so ein Make-a-Plan-Stick-to-it, das ist kein Hyper-Growth, wir planen die Firma jetzt zu verdoppeln in den nächsten 3 Jahren, also durchaus auch ambitioniert. Mhm. Aber genau, diese Phasen dazwischen waren wirklich, das komplette Berg- und Talfahren, es läuft und dann einmal restrukturieren müssen und jetzt wieder neu sortieren.
Ja, ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt in der Unterhaltung, um uns mal reinziehen, euer ganz normales Tagesgeschäft. Mhm. Wie sieht denn so ein ganz normaler Case bei euch aus? Also wie kommt ein Kunde worüber auf euch zu und wie sieht dann die Zusammenarbeit aus?
Ja. Es wird natürlich irgendjemand diesen Podcast hören und danach denken so, hey, ich muss unbedingt mal Sebastian anrufen und mit dem zusammenarbeiten. Nein, also wir als HAI, wir stehen als Unternehmensberatung oder unser Ziel, unser Anspruch ist, die unternehmerischste Beratung Europas zu bauen. So, das ist ein ganz klares Ziel, weil noch sind wir es nicht, noch haben wir auch nicht genug Standorte in Europa und so. Ich glaube, wir sind sehr, sehr unternehmerisch, du sprichst auch an, aber so dieses klare Claim wirklich unter dieser Überschrift Number One in Europa zu werden, da wollen wir hin. Also wir stehen für ganz spezifische Themen, in denen wir beraten. Das eine ist Strategie und Innovation, das verantworte ich gemeinsam mit 2 anderen Partnern und einem Leadership in dem Bereich. Und die nächst große Business Unit ist Pricing und Sales, also Schleichwerbung, Podcast-Empfehlung, Pricing Friends von meinem Namenskollegen und Geschäftsführerkollegen Sebastian Vogt, sozusagen sehr, sehr spannender Podcast dazu. Das ist unsere größte und schnellst wachsende Business Unit innerhalb von HAI. So, das heißt, wir haben sehr klare Themen, auf denen wir unterwegs sind. Wenn du mich jetzt fragst, wo kommen Kunden her, beantworte ich das mal für meinen Bereich, also Strategie und Innovation. Und das ist sehr unterschiedlich. Inzwischen, jetzt gibt es uns irgendwie seit 8, 9 Jahren, ist es wirklich so, dass Inbound passiert. So, das ist mega geil für unser Geschäft. Ich hatte das jetzt vor irgendwie 2 Monaten, dass ein Vorstand sich gemeldet hat und gesagt hat, wir planen jetzt so ein größeres M&A-Thema. Und unser Aufsichtsrat hat gesagt, wir sollen mit euch sprechen, weil der hat schon mal ein M&A-Projekt mit euch gemacht. So. Das heißt ja nicht, dass du dann beauftragt wirst, aber du kommst mit ganz viel Vertrauen durch eine Tür, musst dann immer noch diesen Kunden überzeugen, du musst es inhaltlich deliveren können, ganz viel muss passen. Aber wenn du mit so einer Empfehlung durch die Tür gehst, das ist das, wovon alle großen Beratungen profitieren. So, und das fängt jetzt so an, dass wir, ich würde sagen, im Schnitt 1 pro Monat haben. Dass einmal pro Monat irgendjemand an der Tür klingelt, bildlich gesprochen, und halt sagt so, hey, ich bin auf euch gestoßen, ich würde gern. Wir haben jetzt gerade ein M&A-Projekt, also wir machen nicht nur M&A-Projekt, aber wir haben jetzt gerade eins abgeschlossen, da ist der Kunde unter anderem über ChatGPT auf uns aufmerksam geworden. Hat wirklich ChatGPT gefragt, so, okay, mit welcher anderen Beratung kann ich das machen, abseits der Großen? Und da wurden wir genannt.
Cool. Warum hat er gefragt, abseits der Großen? Ist das für die so ein No-Go?
Nee, weil die gesetzt waren im Pitch. Es war ein Pitch und der hat halt die klassischen waren gesetzt und er wollte halt einen Underdog. Okay. Und der war halt super ehrlich, also war mega geil, wir haben halt den Pitch gewonnen. Aber es war von Anfang an klar, okay, du fliegst halt als Underdog rein. Ja. Und das ist halt cool, du musst irgendwie auf dem Schirm sein. Ja. So, das heißt, da kommt ein Teil der Kontakte her und ansonsten, wir machen selber eigene Events. Wir haben in Düsseldorf gerade einen großen Summit zum Thema KI und Overcoming the AI-Dilemma, weil wir halt merken, so die Kunden, alle haben irgendwas schon mit KI gemacht, haben rumprobiert, Geld investiert, aber keiner sieht so richtig den unmittelbaren Return. Und wir haben ja auch einen Podcast, Return on Innovation. Und dann haben wir gesagt, okay, wir holen 60 Personen aus Mittelständlern, aus Corporate zusammen, um eben genau darüber zu sprechen, wie kommt man jetzt durch dieses Dilemma durch. Daraus sind Projekte entstanden. Und ansonsten, du hast ja gesagt, operativ, knietief drin. So, ich mache selber auch noch Outreach. Also ich lese irgendwas im Handelsblatt, im Manager-Magazin und schreibe dann die Leute auf LinkedIn an und sage so, hey, ich habe es gelesen, finde ich spannend, lass mal dazu sprechen.
Cool. Und was sind das dann für Cases, die auf deinem Tisch landen? Das heißt, beim Thema Innovation, kommt da ein Mittelständler an und sagt, boah, wir haben 80 Jahre gut gearbeitet und jetzt haben wir einfach ein bisschen Schiss, den Anschluss zu verlieren. KI kommt, das kommt, Globalisierung kommt. Wir sind uns unsicher, wie es weitergehen soll. Kannst du uns helfen, Sebastian? Sieht das etwa so aus?
Fast. Also wir haben einen Case, machen wir gerade, es ist ein größeres Strategieprojekt. Ist eine Bank mit 27 Filialen, also jetzt nicht eine der ganz, ganz großen, aber jetzt auch nicht ganz klein. Und die kamen genau so. Die haben halt gesagt, hey, wir haben irgendwann mit einer anderen Bank sind wir gemerged, haben da eine Strategie gemacht, relativ bottom-up, weil es um Post-Merger-Integration geht. So, jetzt wird irgendwann vielleicht ein Wechsel auch mal im Vorstand stattfinden. Wir wollen einen neuen Strategieprozess machen. Wir laden 4 Beratungen ein und wir hätten euch auch gerne in den Pitch. So, cool. Die konnten wir überzeugen und machen jetzt gerade Strategieprojekt und es ist wirklich 4 Monate. Also denkt man immer so, ja, kann nicht so schwer sein in Zeiten von KI, aber bei einer Strategie.
Also die Projektdauer sind 4 Monate.
Genau, sind 4 Monate und ich glaube, wir sind halt sehr gut da drin, die komplette Führungsebene mitzunehmen. Also kannst du halt so eine Strategie, die kannst du schnell schreiben und du kannst schnell irgendwie Wettbewerbsanalysen machen und alles, aber eine Strategie in der Firma so zu etablieren, dass du eine komplette Führungsmannschaft dahinter kriegst, dass die einen einheitlichen Blick haben, dass die dann wieder ihre Leute mitnehmen können, dass du danach irgendwie, keine Ahnung, Dashboards hast, um Hypothesen zu überprüfen und nicht einfach nur ein PowerPoint-Deck. So, ich glaube, da haben wir einen coolen Ansatz und sind relativ weit da vorne. Da fangen die Projekte an. Und auf der anderen Seite, wenn ich so ein bisschen die Bandbreite aufmache, weil immer so die Frage ist, wann seid ihr raus? So, macht ihr nur die Charts oder helft ihr auch in der Umsetzung? Wir haben mit einem anderen Kunden einen Joint Venture gegründet. Also ich kann das Joint Venture nennen, ich darf nicht sagen, wer der Kunde ist, kriegt man auch aus meinem Netzregister nicht so einfach raus. Das Joint Venture ist Urbi, Urban Vitality, also URVI, Nahrungsergänzungsmittel. Mega spannendes Thema, was wir für einen Kunden mit einem Kunden aufbauen, was vertraglich so ist, dass diese Firma in 3 bis 4 Jahren an den Kunden dann irgendwann mal verkauft wird. Das heißt, für uns ein massives Incentive, auch unsere Vergütung hängt davon ab, wie viel Umsatz und EBIT diese Firma in den nächsten 3, 4 Jahren macht. So, das macht kein Berater, dann haben wir ein eigenes Team drauf geheiert. Hätte ich nicht gekannt, hätte ich dich wahrscheinlich angerufen und gesagt, hey, ich brauche hier einen Top-Founder für das Thema. Die kannten wir spannenderweise. Und genau, die sitzen bei uns, komplett eigenes Team, komplett isoliert vom Tagesgeschäft. Und das ist so ein 3 Jahre Build to Sell. Wir treten da gegen all die, auch VC-finanzierten Startups an und glauben wirklich, dass wir einen Right to Play haben, warum wir mit dem Venture gewinnen können. Und das ist so die komplette Bandbreite wirklich von Strategie, von PowerPoint-Leute mitnehmen bis zu sehr, sehr, sehr harter Execution auf einem neuen Venture für ein etabliertes Unternehmen.
Mega, mega. Ich habe ja auch euren neuen Podcast gehört über euer MBO, den ihr bei Return on Innovation veröffentlicht habt vor einigen Wochen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe es mal den Dreizack des unternehmerischen Arbeitens genannt, den mich als Beratungsfirma verkörpert.
Ja.
Und das erste ist, ihr tragt wirklich unternehmerisches Risiko mit den Firmen. Die meisten eurer Konkurrenten haben ja einfach fette Tagessätze. Ne, was dabei rumkommt, wenn es 90% abgeschlossen ist, nie raus, ja, haben die trotzdem Geld verdient. Ne, ist ihnen ja. Also immer kein Skin in the Game. Und das macht ihr, das hat Sebastian ja auch gesagt, also Sebastian Vogt hat es ja auch erzählt, dass ihr häufig auf Umsatzbeteiligung arbeitet. Jetzt ein Joint Venture. Das ist Punkt 1 für mich von diesem unternehmerischen Beratungsdreizack, ist der Art des Pricings, wo ihr das Risiko mittragt. Das zweite ist, dass ihr viele Ex-Gründer heiert. Das heißt, ihr heiert halt nicht einfach die schnieken, perfekten Elite-Uni-Absolventen.
Ja.
Ne, die haben da Praktikum gemacht, da studiert und jetzt kommen sie bei euch rein. Sondern ihr heiert da wirklich Leute, die vorher schon was gestartet hatten. Und Punkt 3 ist, jetzt vor allem, es ist ja wirklich eure Firma.
Ja.
Ihr habt nicht irgendeinen Vorstand in New York City, der dann die Dividenden einstreicht, aber ansonsten den niemand kennt, sondern ihr habt wirklich selber Skin in the Game. Der Laden gehört euch. Ihr habt ja auch teilweise Kredit aufgenommen, um das zu kaufen, zurückzukaufen. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool, weil ich glaube, dann nimmt man euch diesen unternehmerischen Ansatz auch ab.
Ja. Dankeschön, kann ich so unterschreiben. Die Frage ist, ist da eine implizite oder explizite Frage drin zu den drei Themen?
Nein, ich wollte einfach sagen, dass ich das interessant finde. Du kannst gerne sagen, wenn du da Gedanken zu hast, aber...
Ich glaube, das ist so eine Wechselwirkung aus den Themen. Also der Claim gegenüber einem Kunden zu sagen, ich gehe mit einer Vergütung ins Risiko, das machst du, wenn du einerseits selber langfristig incentiviert bist. Das ist jetzt nochmal einfacher, weil mit dem Management-Buyout gehört uns die Firma. Und ich würde behaupten, jeder von uns, der jetzt nochmal diese Anteile von Springer gekauft hat, und wir waren 10 Kollegen, die das gemacht haben, würde mich schon sehr wundern, wenn in den nächsten 3, 4 Jahren irgendjemand von denen die Firma verlässt, weil du warst jetzt einfach ein super langfristiges Commitment.
Ja.
Damit nimmst du auch lieber einen Deal in Kauf, wo du weißt, okay, da kriege ich jetzt dieses Jahr weniger Tagessätze und dann weniger Bonus. Aber holy shit, wenn das gut geht, so dann kriegen wir irgendwie das 10-fache davon in 3 Jahren zurück. Und das sind auch so die Wetten, die wir eingehen. Also wir vielleicht ein Case noch, der über den ich auch öffentlich sprechen kann. Wir haben für OAB, also den Weltraumkonzern OAB, haben wir für deren Tochterfirma Rocket Factory Augsburg die Go-to-Market-Strategie gemacht. Also Go-to-Market-Strategie für Trägerraketen. So, es geht letztendlich darum, in den nächsten Jahren werden ganz viele Satelliten die Erde rumkreisen und irgendjemand muss ja diese Satelliten ins All bringen.
Ja.
Und die bauen halt als einer von 3 großen europäischen Player diese Trägerrakete, die Satelliten nach oben bringt. Cool. So, die Satelliten sind so groß wie Milchtüten, so sind wirklich kleine Satelliten, die nach oben müssen. Irgendwann wird so eine Rakete,
die sind wirklich so groß
wie Milchtüten. Sind Mini-Satelliten und irgendwann wird halt eine Rakete jeden Montagmorgen um 9 Uhr wie so ein Bus ins Weltall fahren und einfach Satelliten hochbringen.
Kommt die auch wieder zurück?
die kommt wieder zurück und wird dann halt einfach wieder neu starten. Mhm. So, und wir haben halt für diese Firma gearbeitet, haben das Projekt vor vier Jahren gemacht. Mhm. Und waren so begeistert, dass wir danach die Firma angeboten haben und haben gesagt, wir würden gerne auf die Hälfte von unserem Honorar verzichten und dafür echte Anteile an dieser Firma haben.
Cool.
Und da haben wir gesagt, und damit wir die irgendwann verkaufen können, würden wir halt gerne die Möglichkeit haben, an den Kunden das wieder zurückzuverkaufen. Mhm. Und die haben halt gesagt, okay, ja, können wir machen, aber ihr müsst so lange warten, bis die Rakete x-mal, ist jetzt egal wie oft, aber x-mal gestartet ist. Mhm. Und das bedeutet, dass wir wussten, wir verzichten mindestens 4-5 Jahre auf die Hälfte von diesem Honorar. Das heißt, wir haben kein Geld mit diesem Projekt verdient. Ja. Aber wir wissen, weil wir natürlich unsere Rechnung gemacht haben, das wird entweder gar nichts oder es wird ungefähr so das 20- bis 40-fache von dem, auf was wir verzichtet haben. Und das ist eine gigantische Summe für so eine kleine Firma, wie wir es sind. Und das Geld kriegen ja nur diejenigen, die dann noch Teil von Hai sind. Weil das wird irgendwann eine krasse Sonderdividende. Und entweder du bist halt Shareholder dieser Firma und arbeitest hier oder du bist halt nicht. Und das deshalb glaube ich, dass das alles so miteinander in Verbindung ist. So diesen Bock zu haben, solche Deals zu machen, die Struktur zu haben, die das belohnt. Und du hast gesagt, Founder heiern, eben die Person zu haben, die dieses von 0 auf 1 irgendwas wollen, die das irgendwo schon mal gemacht haben. Und vielleicht noch ein Satz zu diesem Recruiting-Thema. Wir haben gemerkt, wir sind keine gute Heimat für echte Vollblut-Seriengründer. Also wir haben eine Phase gehabt, da haben wir voll drauf gesetzt, okay, geil, wir brauchen mehr Gründerblut, mehr Gründerblut. Die krassesten Unternehmer sind richtig schlechte Dienstleister, weil sie einfach keinen Bock haben, für jemand anders zu arbeiten. Die haben Bock, ihr Ding nach vorne zu ziehen. Das passt überhaupt nicht zur Beratung. Haben wir ganz hart gelernt. Und wenn du die absoluten Vollblut-Berater, die nichts anderes außer Beratung gemacht haben, auch keine Side-Hustles etc. hatten, dann kann es sein, dass die halt nicht dieses von 0 auf 1 auf der Gründerseite hinkriegen. Und das haben wir, glaube ich, gut ausbalanciert. Und die dritte wichtigste Recruiting-Komponente bei uns ist wirklich Corporate-Erfahrung. Also jeder bei Strategie und Innovation, jeder von uns 6 im Leadership hat schon mal für einen Corporate gearbeitet. Das heißt, wir können immer diesen Satz sagen, hey, wir saßen schon mal auf deiner Seite des Tisches. Ja. Wir haben schon mal Beratung beauftragt. Wir wissen, was gut lief, was schlecht lief. Und aus diesem Wissen heraus haben wir jetzt dieses Projekt irgendwie nochmal neu gescoped. Ja. Und gibt uns einmal eine Glaubwürdigkeit.
Ja, mega. Also ich stehe voll auf eure Arbeit. Ich finde das cool. Wir hatten ja auch schon einige Schnittmengen.
Ja.
Ich habe das Ganze dann ja einige Jahre gemacht und ihr habt diese Verzehnfachung geschafft, die du am Anfang, für die du mitgesigned hattest. Ne? Das heißt, ihr wart 6 Leute, sind auf 60 gekommen, das ist 10x. Ich hoffe mal, Umsatz war und etwa.
Umsatz auch, Unternehmensbewertung auch, alles 10
genau.
Wert.
Ja. Genau. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ihr euch Gedanken gemacht habt und gesagt habt, boah, warum das Ding nicht zurückkaufen? Ja. Wie kam es dazu? Und auch damals gab es für dich die Option, kannst du auch wieder einen eigenen Laden aufmachen. Ist vielleicht einfacher. Das heißt, wie war das?
Genau, also unterm Strich, ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, was die Rolle von Springer war. Wir hatten dann halt irgendwie 5% der Umsätze und für uns gab es zwei strategische Richtungen. So, und das eine war, wir werden wirklich die Inhouse-Beratung von Axel Springer und dann muss das aber auch in einem Verhältnis stehen, so wie eine Lufthansa mit einer Lufthansa Consulting arbeitet oder eine Porsche mit einer Porsche Consulting. Die geben ungefähr zwischen 50 bis hin zu teilweise 80% der Umsätze kommen aus dem Mutterschiff.
Aus dem Mutterschiff heißt, da werden Empfehlungen ausgesprochen für Aufträge oder die Aufträge kommen von anderen Tochterfirmen?
Ja, genau. Und gar nicht Empfehlungen, sondern es sind meistens Rahmenverträge, die wirklich komplett gesetzt sind. Also ein sehr guter Freund von mir ist Geschäftsführer der Lufthansa Consulting. Da habe ich durchaus Einblicke sozusagen, wie das läuft. Natürlich nur das, was er mit mir teilen darf. Und bei Porsche Consulting kenne ich eben auch ein paar Kollegen so. Das heißt, da weiß ich einfach, wie wichtig diese Rolle des Anker-Corporates ist.
Ja.
Und wir haben einfach gesagt, so Springer kann diese Rolle auch einnehmen und uns strategisch nutzen. Das hat dann andere Fragen, ob ich dafür die richtige Person bin in der Geschäftsführung, ob man dann generell die Firma anders aufbauen muss. Und aber erstmal ist das ein strategischer Weg. Und ich bin großer Freund davon, in sich sinnvolle strategische Wege aufzumalen. So, und das war ein Weg, den kann man sehr gut beschreiben und weiß, was dann dafür wichtig ist. Der andere Weg war zu sagen, also wenn wir das weitermachen, was wir momentan sind, dann sind wir einfach eine ultra-unternehmerische Beratung, die so ein bisschen bei aller Struktur, aber auch Wild West-Style hat. Und das passt nicht zu einem Corporate. Und wenn der Corporate uns auch nur relativ wenig beauftragt, dann sollten wir vielleicht die Shareholder-Struktur der Realität nachziehen. Und dann ist das ein, uns gehören die Anteile. Und genau, und dann gab es halt einfach so irgendwie 2-3 Mal Diskussionen darüber. Und ich glaube, dann kam der ganz entscheidende Punkt. Wir sind natürlich nie eine Prio A für Springer gewesen, aber Springer ist eine Prio A für uns, weil wir wollten unser Thema lösen. Springer hat mit dem KKR-Deal, mit dem Aufsplitten der Firma Riesenthemen gehabt. Stand ja alles in der Presse, Überlegungen, Stepstone, IPO und sonst was. Und wir sind so das kleine gallische Dorf. Und dann war halt die Frage, okay, wie schaffen wir es denn, dass wir ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in die Diskussion kriegen. Und wir hatten einen Partner-Offsite und haben gemeinsam diskutiert, ob wir nicht einfach ein Angebot machen. Also ich meine, wie in jeder M&A-Transaktion, wir haben gesagt, wenn irgendjemand jetzt High kaufen wollen würde, müsste Springer sich zumindest eine Meinung bilden. Genau, und dann haben wir als Partner darüber gesprochen und dann einfach eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen, nämlich nicht so ein generelles, was könnte man machen, sondern wir haben eine Summe geboten, mit der wir gemeinsam zu sechst liquide sind. Das waren damals die Partner, wir hatten das Leadership noch nicht eingebunden und haben gesagt, die können wir nächste Woche überweisen. Und das war halt so, dass Springer gesagt hat, so, okay, warte mal, ihr wollt jetzt ernsthaft die Anteile kaufen, aber nicht für die Summe. Und wir so, okay, fein, so, dann sagt eine andere Summe. Also ihr könnt ja auch sagen, zweimal so viel, fünfmal so viel, aber lasst einen Dialog gehen. Und das zweite war dieses Wichtige, so, okay, ihr seid liquide. Das heißt, ihr habt euch im Hintergrund komplett überlegt, wo das Kapital herkommt und ihr seid gedeckt. Und damit bist du sofort irgendwie ein ernsthafter Gesprächspartner. Mhm. Und Springer ist halt krass gut in der M&A-Themen. Das heißt, ich durfte die ersten drei Gespräche direkt mit dem CFO führen, der hat gesagt, okay, lass uns gucken, ob wir hier einen gemeinsamen Nenner finden, so auf der Logik einer Serviette. Wir brauchen hier noch keine großen Decks erstellen. Und dann können wir ein Team von beiden Seiten draufsetzen. Und das war halt super, weil wir haben nicht die Kapazität für ein großes M&A-Team. Und wenn Springer uns deren M&A-Team sozusagen als Counterparts davon Anfang an hingesetzt hätte, hätten wir das niemals erfüllen können. Und das zeigt halt, wie unglaublich gut deren Erfahrung und partnerschaftlich ist.
Du meinst, es war auch eine sehr faire Verhandlung und kein M&A-Armdrücken?
Genau, es war überhaupt kein Armdrücken, sondern es war erstmal ein Ausloten von, wem ist was wichtig, wo sind rote Linien. Also das fand ich auch so mega spannend, einfach rauszukriegen. Ich habe ja vorhin erzählt, wir haben diese ganzen Beteiligungen, Upside-Deals. Kann sein, dass wir irgendwann eine unglaubliche Summe an Dividende ausschütten. Und Springer hat sehr früh gesagt in dem Konstrukt, so, das ist für uns nicht relevant. Mhm. Die ganzen Upsides könnt ihr haben. Uns ist viel wichtiger, was ist jetzt die Bewertung? Und da habe ich gedacht, okay, die Bewertung ist mir relativ egal. Für uns ist aber wichtig, wie viel können wir jetzt in Cash zahlen? Und wie viel zahlen wir zum Beispiel in 3 Jahren, weil in 3 Jahren haben wir irgendwie Zeit gehabt, Dividenden zu erwirtschaften, Sondererlöse und so weiter. Da wiederum war Springer entspannt und hat gesagt, so, boah, also jetzt ganz ehrlich, bei den Summen, ob wir das jetzt dieses Jahr kriegen oder in 2, 3 Jahren, das ist uns egal. Und das ist so cool, wenn du von beiden Seiten das auf Augenhöhe besprechen kannst und noch gar nicht in der Verhandlung bist. Also das kam dann später, als wir wussten, das sind die roten Linien und dann kam natürlich irgendwann auch Verhandlung.
Gab es auch einen Punkt, wo Springer inhaltlich eigentlich gar nicht mit wollte, weil die verlieren ja eine wichtige Tochterfirma, die verlieren eventuell ihre Inhouse-Beratung, ihren Inhouse-Service-Dienstleister für Strategieberatung. Aber scheint es so, als ob du gesagt hast, boah, wir können überlegen. Und Springer hat sofort gesagt, ja, lass über die Zahlen reden. Solange das Angebot stimmt, machen wir's. Haben die nie versucht, euch zu halten?
Ich glaube, man muss dazu sagen, Springer ist halt ultra, ultra unternehmerisch aufgestellt, wenig zentral. Und die sagen halt so, hey, es ist schön, wenn wir 5% der Umsätze machen, dann wollten halt irgendwie die anderen Bereiche euch jetzt gerade nicht beauftragen. Also warum sollten wir jetzt einen zentralen Dienstleister uns halten, der eher nicht irgendwie von 50% angefragt ist? So. Und ich glaube, was eher spannend war in der Diskussion, kam halt genau dieses raus, so, okay, krass, aber eigentlich wäre es jetzt schon ärgerlich, wenn wir eine High verlieren. Und Teil des MBOs ist zum Beispiel ein Rahmenvertrag. Also das, was wir die ganze Zeit nicht hatten, als wir sozusagen Teil von Springer waren, ist jetzt, dass wir einen Teil dieser Summe nicht in Cash zahlen, sondern abarbeiten. Und das ist sozusagen gesichert und alles geschrieben und ist in einem Rahmenvertrag über die nächsten 3 Jahre. Das heißt, Springer hat sich den Zugriff, um es mal irgendwie so zu formulieren, auf uns gesichert. Und zwar nicht, dass wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einzelne Tage einen Berater rüber schicken, sondern das sind wahrscheinlich dann 4 Projekte, die das sein werden, mit auch einem signifikanten Volumen innerhalb der nächsten 3 Jahre.
Genau. Wie sieht denn die Bewertung so einer Beratungsfirma aus? Ich glaube, wo wir es am häufigsten sehen, sind natürlich Startups.
Ja.
Ne, am Anfang bei Angel-Runden, wenn VCs reinkommen, wenn PI übernimmt, dann hast du ja einfach meistens dein EBIT, haust da Multiple drauf und gut ist, guckst noch mal, guck beide Seiten, vor allem der Käufer guckt, was kann ich da noch abziehen? Ne, wo müssen wir irgendwie einen Gründer mit 7 Leuten ersetzen, das wird teuer. Wie ist das bei einer Beratungsfirma, bei der Bewertung?
Das ist im Kern ähnlich. In der Theorie ist immer die Frage Umsatz oder EBIT-Multiple, wenn du drauf guckst. Was ich spannend finde, also wir haben natürlich in den letzten Jahren auch öfter mal Anfragen gehabt, dass entweder Beratung bei uns mal vorgefühlt haben und das war halt spannend auch in der Vorbereitung auf den MBO, dass wir wussten, okay, wie guckt denn ein externer Player am Markt auf uns, auch wenn wir jetzt überhaupt nicht das Interesse haben zu verkaufen. Aber das war spannend, diese Logik zu verstehen. Und was für mich neu war, waren, dass alle professionellen Investoren, mit denen ich gesprochen habe, Professional Service Firmen nur nach EBIT Multiple bewerten und darauf einen Adjusted EBIT sozusagen machen, bei dem sie die Geschäftsführer- und Partnergehälter einfach auf marktkonform setzen. Also vielleicht so ein bisschen die Logik dahinter. Ja. Warum nicht Umsatz? Umsatz in der Beratung ist relativ einfach, wenn du eine Geldwechselmaschine baust. Also stell dir vor, ich stelle irgendjemanden an, der irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro Gehalt verdient und biete das im Tagessatz so an, dass wenn der ausgebucht ist oder sie ausgebucht ist, dass ich irgendwie gerade so 105.000 damit verdiene, dann baue ich eine Geldwechselmaschine, die aber hart am Risiko ist, weil wenn die Leute nicht mehr gebucht werden, klar, implodiert die ganze Firma. Deshalb sagen Investoren, Umsatz interessiert uns eigentlich gar nicht. So grundsätzlich, wir gucken schon, ob ihr wächst oder nicht, aber so der Umsatz ist viel zu wackelig für Professional Service. Ja. EBIT, dann gesagt, okay, wir wollen sehen, dass was immer ihr in diesem anstrengenden Professional Service Markt gemacht habt, dass da immer eine ordentliche Marge rumkam, also auf jeden Fall zweistellig, ob jetzt 10% EBIT, 12, 15, whatever. Ja. Sagt so, das wollen wir sehen. Und dieser EBIT ist halt, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, den EBIT hochzutreiben, ist halt, du zahlst ja halt wenig Partnergehalt, kein Partnerbonus und packst alles in die Dividende. Ja. Deshalb haben die alle ihren Adjusted sozusagen EBIT und sagen mal angenommen, du wärst nicht ein Partner, der Dividende kriegt, sondern ein Partner mit einem marktkonformen Gehalt, einer variablen Vergütung. Mhm. Was wäre dann denn eigentlich noch ein EBIT übrig geblieben? Also so ist der vereinfachte Blick, wie alle drauf geguckt haben. So ähnlich war das dann auch mit Springer. Mhm. Und warum sage ich so ähnlich? Weil dann fängt es natürlich an, auch im Sinne einer Verhandlung, dass du sagst, so, okay, was nehme ich denn jetzt? Forecast von diesem Jahr, Ausblick aufs nächste Jahr, Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Springer hat am Anfang gesagt, so, okay, ihr müsst auf jeden Fall ein Premium zahlen, weil ihr kauft ja die Mehrheit der Firma. Und ich habe gesagt, wir zahlen, wenn überhaupt, einen Discount, weil wir sind der einzige Käufer, der hier gerade am Tisch sitzt. Ja. Und das ist dann, das ist so die Verhandlung, die natürlich dann stattgefunden hat. Und wir sind auch zweimal auseinandergegangen. Also es ist nicht so, dass du dann da sitzt und sofort irgendwie einen Deal hast. Ja.
Letztendlich hat alles geklappt
mit Springer und wir betonen es immer wieder wirklich auch mega, mega gut und professionell und jetzt ja auch operativ umgesetzt. Also das eine ist ja irgendwann so ein Deal zu verhandeln, dann gehst du zum Notar, wir haben da irgendwie 5 Stunden gesessen, 300 Seiten irgendwie uns vorlesen lassen, 7 Verträge, ist halt ein bisschen komplexer der ganze Case und wir hatten dann das Closing, also wirklich die Umsetzung, Anteilsübertrag und so weiter, Systemumstellung jetzt zum 1.4. Und da Kudos an Sebastian und Tina und an Amon bei uns, das sind die drei Kollegen, die Marketing, Finanzen und HR bei uns verantworten. Mhm. Wir haben quasi alle Systeme umgestellt, weil wir jetzt halt State-of-the-Art-Tools nutzen und nicht irgendwas mit Schnittstellen zu Springer SAP brauchen. Mhm. Und es hat alles funktioniert. Es gab kein Fuck-up. So sagen wir manchmal kleine Hiccups, aber wir haben halt kein Fuck-up gehabt. Die Firma läuft auf Schienen operativ und das ist mega gut.
Mega. Ja. Und eure Zahlen sprechen ja auch für euch. Und das finde ich interessant, weil ihr habt euch ja in den letzten Jahren verzehnfacht. Und trotzdem habt ihr in eurem internen Podcast gesagt, so jetzt macht ihr ernst.
Ja.
Das war so das Wording. Das heißt, fühlt es sich für dich jetzt, wo das wirklich komplett eure Firma ist, nochmal anders an? Gehst du jetzt anders in deine Arbeit ran, an deine Entscheidungen, Kundenprojekte?
Ich glaube, man muss ehrlich sagen, diese Verzehnfachung von irgendwie gefühlt 1 Million auf die 10, das sind halt irgendwie so das Gesetz der kleinen Zahlen. Ne? Wenn du irgendwie nur ein Jahr weiter guckst, also 18 sozusagen, da waren wir wahrscheinlich 3 Millionen Umsatz schon und irgendwie auch 30 Mitarbeiter. Jetzt könntest du sagen, okay, krass, ihr habt eigentlich in den letzten 7 Jahren nur eine Verdopplung irgendwie der Mitarbeiter und nur eine Verdreifachung des Umsatzes hinkriegt. Oder du guckst und siehst, die letzten 3 Jahre sind wir kaum gewachsen. Also du könntest auch sagen, wir liegen jetzt auf so einem Plateau. Also ich glaube, es ist ganz wichtig auch, wenn du 2 Datenpunkte hast, zu sagen, das ist keine lineare Kurve mit einer Verzehnfachung gewesen, sondern wir sind jetzt auf so einem Plateau gewesen. Und dieses, warum jetzt sich das so anfühlt, wie jetzt loslegen, ist, weil die Struktur und das Fundament so gut ist. Also ich glaube halt einfach, du kannst eine gute Strategie haben und du kannst die richtigen Leute haben, aber wenn dann die Struktur nicht passt, das Incentive-System nicht passt, wenn du irgendwie nicht weißt, dass wirklich ein signifikanter Teil der Firma richtig, richtig langfristig irgendwie in ist, wenn du im Recruiting nicht so attraktiv bist, also die Qualität von Bewerbern, mit denen ich jetzt nach dem MBO spreche, ist immer eine komplett andere als vor dem MBO, weil wir jetzt gerade, wir sind so ein bisschen New Kid on the Block und ich rede gerade mit Partnern aus großen, namhaften Beratungen, also alle großen, weil es da überall Leute gibt, die sagen, eigentlich wollte ich mal unternehmerischer sein. Und ich bin gerade so in der Rolle, dass ich denke so, ja, Ich glaube aber nicht, dass du es authentisch rüberbringst. Das hört sich jetzt krass arrogant an, aber es gibt jemanden, wir haben jetzt, bis jetzt kommt in den Wochen jetzt nach dem Podcast, mega, mega Kollege, der fängt zum 1.6. an. Also wird bald nicht sein, dass es jemand, der war über 13 Jahre bei BCG, danach andere als Partner, so danach andere Themen gemacht. Und ich glaube, solche Personen wären ohne diesen MBO nicht zu uns gekommen. Warum solltest du in so eine Corporate-Inhouse-Beratung gehen? Und jetzt sind wir halt so, nee, wir sind echt, also Ziel ist, die unternehmerischste Beratung zu bauen und wir sehen da noch genug Wachstum. Ja,
ja, ich habe ein gutes Zitat mitgebracht von Sebastian Vogt. aus eurem Podcast. Er meinte, wenn wieder so eine Julian Reichel-Scheiße kommt, dann bewerben sich 6 Monate wieder keine Frauen.
True story.
Also merkt ihr das jetzt auch, dass einfach dadurch, dass Springer raus ist, dass jetzt Leute kommen und sagen, ey, ich habe lange euch cool gefunden, hättest mich nicht beworben, aber jetzt gerne.
Also ich kenne keinen Fall, wo jemand das jetzt so explizit gesagt hat. Ich glaube implizit, ich habe jetzt niemanden, der nach dem MBO das gesagt hat. Wir haben, und das hat Sebastian Vogt ja auch gesagt, in dieser Julian Reichel-Zeit haben wir das gehabt. Also wir haben das schriftlich gehabt. Ich glaube, es sind damals 3 Personen, die ganz weit in einem Bewerbungsprozess waren. Ich glaube, 2 hatten wir ein Angebot gemacht, die quasi rausgedroppt sind und schriftlich gesagt haben, so kann ich nicht vereinbaren. Ich will nicht Teil einer Firma sein. Und ich weiß, ihr seid irgendwie nur 55% Springer, aber am Ende steht bei euch auch Springer mit drin. Sehe ich nicht. Bei mir selber ist es auch so. Ich bin kein Springer-Fanboy. Ich habe einen riesen Respekt vor der unternehmerischen Leistung und ich habe noch nie in einem, also wirklich, ich habe 12 Jahre Lufthansa und jetzt irgendwie in 8 Jahren High, 9 Jahren High ganz, ganz viele Corporates gesehen. Die unternehmerische Freiheit und dieses unternehmerische Denken und dieser unglaubliche Drang zum sich neu erfinden ist innerhalb von Springer krass ausgeprägt. Und das ein Teil von mir bewundert ist vielleicht, doch, vielleicht ist ein Teil nicht nur schätzen, sondern wirklich bewundern mit drin. Und gleichzeitig habe ich ein Riesenproblem mit beiden journalistischen Marken dieser Konzerne. So, und das muss jeder für sich irgendwie vereinbaren. Genau, und ich glaube, es gab Personen, die für sich per se immer ausgeschlossen haben, irgendwo hinzugehen, wo Springer drauf stand. Genauso haben wir es jetzt gehabt, dass gerade von jüngeren Kollegen, das kam, war so, okay, krass, für uns war das damals schon so ein Badge mit, da steht Springer hinter. Jetzt seid nur noch ihr Partner, die hier hinterstehen. Danke. Und nicht mehr Springer. Ja. Genau, thanks for being honest. Genau, das gehört auch dazu. Also ich glaube, für bestimmte Bewerber, ich würde sagen, für juniorere Bewerber sind wir ein Stück weit uninteressanter, weiß ich nicht, aber da ist es ein Edge, also da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Für alle Senioren, die sich auch einkaufen wollen und die halt genau dieses Wachstum und diese Freiheit und okay, keiner gibt mir hier irgendwelche Vorgaben und wir können irgendwie die Governance gemeinsam sehr gut selber uns überlegen und du hast einfach wirklich eine No-Bullshit-Culture mit einem klaren Performance-Anspruch. So, das zieht einfach eine Menge Seniore-Kollegen an.
Ja, was ich davon höre, ist, dass ihr jetzt einfach freier arbeiten könnt.
Also nicht freier, sondern jetzt 100% frei. Und vorher waren wir weniger. Also ich habe mich nie unfrei gefühlt. Also Springer hat uns immer an einer extrem langen Leine in guten wie in schlechten Zeiten. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wir mussten einmal restrukturieren. Und das war krass. Wir haben damals, waren Christoph Käse und ich, die beiden Geschäftsführer. Und wir sind irgendwie Springer angerufen, haben gesagt, hey, so und so ist die Situation, so sind die Zahlen, das sieht nicht gut aus. Wir machen uns gerade einen Plan, wie wir reagieren wollen. Wir würden die gern vorne mit euch einmal sounden. Weil es gibt natürlich für sowas immer unterschiedlich harte Varianten. Und Springer hat sich das angehört, werde ich nie vergessen, war eine 1/4 Stunde Call mit dem damaligen CFO, der hat 2 Fragen gestellt und hat gesagt, okay, ihr habt das durchdacht, das ist euer Business, ihr habt den richtigen Mix aus ehrlicher Selbsteinschätzung und einem Verantwortungsbewusstsein für die Leute. Ihr trefft alle Entscheidungen. Und wir hatten sozusagen zur Auswahl gestellt, A, B, wie hart wollen wir gehen? Und er hat gesagt, ihr trefft die Entscheidung, wir gehen das mit. Und mitgehen bedeutete damals wirklich, auch Cash für einen Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Und das wäre eins der einfachsten Dinge gewesen, wo du als CFO von oben poltern könntest. Warum habt ihr den Laden nicht im Griff? Warum macht ihr dies schlecht? Und das war das komplette Gegenteil. Es war ein voller Support in unser, der hat jetzt übertrieben, in dem dunkelsten Moment, aber das hat mich persönlich auch geprägt. So, das war 2021, 2022. Und ich habe gesagt, ich will nie wieder mit der Firma an diesen Punkt kommen. Ich will nie wieder in die Abhängigkeit und da reinschlittern. Und dann haben wir halt, wie gesagt, interne Prozesse, Strukturen, alles komplett neu designt und gesagt, okay, wie stellen wir die Firma einfach anders auf?
Mega. Und Sebastian, was habt ihr jetzt in den nächsten Jahren vor, wo ihr zu 100% frei arbeiten könnt und wo die Firma komplett euch gehört?
Wir sprechen intern immer davon, dass es, und wir, damit meine ich Partnerschaft, Leadership, dass es zwei Phasen gibt.
Und jetzt auch alle Zuhörer.
Weil ich glaube generell, also ich glaube Strategie, es macht keinen Sinn, Strategie heimlich zu sein. Ich glaube wirklich, du musst Strategie in der Firma irgendwie offen erzählen, kommunizieren und damit geht sie auch irgendwo raus. Mhm. Ich glaube, der Wettbewerb gewinnt nicht, weil er unsere Strategie hört. Und wir verlieren nicht, weil wir irgendwie im Podcast unsere Strategie erzählen. So, da habe ich einen anderen Blick drauf. Und wir haben diese zwei Phasen im Kopf und eine Idee, wann die kippen könnten. Aber ich würde mich halt nie drauf festnageln. Du hast aber gesagt, das passiert in 3 Jahren. Sondern diese erste Phase ist...
Ey, man weiß ja auch nie, was passiert. Schau dir allein mal Corona und KI an.
Genau.
Lass so ein Ding nochmal passieren, in welche Richtung auch
immer. Aber es gibt das ja so, dass wir so mit so einer Pseudogenauigkeit kommen und genau das sagen. So, deshalb Phase 1 ist für uns... von heute, jetzt wirklich so Mai 2026, MBO ist durch, wir sind jetzt irgendwie ungefähr 10 Millionen Umsatz, sind 5 Partner, jetzt demnächst mit dem 6. dazu. Und Ziel ist, diese Firma einmal in der Partnerschaft zu verdoppeln und damit auch im Umsatz, EBIT in allem sozusagen zu verdoppeln. Wahrscheinlich wird das ungefähr 3 Jahre dauern. Warum diese Verdopplung? Wir haben halt gemerkt, so ab 10 Partnern wirst du von außen ernsthaft als partnergeführte Beratung gesehen. Wenn du weniger bist, sagen alle so, ey, ganz ehrlich, ihr seid irgendwie 2 Geschäftsführer. Naja, es wird einfach so geguckt, jetzt Sebastian Vogt und ich sind nach außen sicherlich noch am exponiertesten, sind auch noch knietief in der Operation drin, hatten wir vorhin drüber gesprochen. Das heißt, die Firma ist momentan zu sehr auch von uns beiden noch abhängig. Wenn du irgendwann 10 Partner bist, da kannst und die alle ihre Ziele erreichen, alle am Kunden sind, dann kannst du bewusst sagen, so okay, wenn ich jetzt hier 2 rausnehme, dann fällt nicht die Firma zusammen, sondern es ist immer nur eine partnergeführte Beratung. Und das ist so, das ist eine beliebige Zahl, aber das, was uns gespiegelt wurde, so okay, achtet mal darauf, dass ihr 10 seid, die auch vernünftig incentiviert sind, die alle performen, so dann seid ihr eine partnergeführte Beratung. Das Zweite ist, wir haben ganz klar einen Anspruch, in Europa präsent zu sein. Und momentan haben wir irgendwie ein Office in Berlin und wir haben zwar Kunden überall, aber wir wollen in den nächsten 3 Jahren oder in dieser ersten Phase 2 Standorte aufmachen. Und wir haben auch eine Idee und wo und wie. Ich packe das mal alles jetzt beiseite, aber ich weiß nicht, wie schnell es passiert. So, ich habe jetzt mit jemandem gesprochen aus den Nordics. Das ist zu früh. Wir würden uns jetzt verzetteln, wenn wir jetzt in den Nordics was machen. Die Person, ultra spannender Lebenslauf, hat halt gesagt, so, hey Sebastian, ich will eigentlich nur noch einmal den Job wechseln in meiner Karriere und dann noch einmal 10 Jahre Vollgas geben. Lass mal im Januar nächstes Jahr sprechen. Und das ist so geil und das liebe ich an meinem Job. So, ich weiß, ich spreche mit denen im Januar. Niemand anders in der Firma kennt diese Person, auch jetzt diese Anekdote sozusagen nicht, weil in meinem Kopf ist es okay, vielleicht wird das derjenige, der für uns Nordics aufbaut. So, mal gucken, vielleicht wird das auch nicht, vielleicht gehen wir gar nicht in den Bereich. Aber wir werden 1-2 Standorte haben. Und in 3 Jahren werden wir, wenn wir die Firma nicht irgendwie in die Grütze fahren, werden wir alle Schulden dieses MBOs bezahlt haben. So.
Mega.
Und dann ist das eine Firma, wo ich sage, die hat halt nicht mehr 10, sondern 20 Millionen Umsatz. Die hat 10 Partner an 3 Standorten in Europa und ist komplett schuldenfrei und gehört sich selber. Dann sind wir highly attractive für jede Beratungsfirma, die einkauft. Also die fühlen ja jetzt schon vor und wir sagen immer so, okay, könnt euch in 2-3 Jahren mal melden für weitere Gespräche. Dann, wir haben sehr, sehr viele PE-Kontakte, also wir arbeiten gerade, das Pricing-Team arbeitet viel für PE. Die fragen uns schon immer so, hey, wenn euer Modell skaliert, wollt ihr das nicht mit ein bisschen mehr Geld unterstützt sozusagen nach vorne bringen? Und wir sagen halt, okay, lass mal in 2-3 Jahren nach dieser Phase sprechen. Und die Phase 3 ist, vielleicht macht es so unglaublich Spaß, einfach so zu arbeiten, dieses maximale Freiheitsgefühl zu haben, keine Schulden mehr zu haben und am Ende relativ gut dabei zu verdienen, dass wir einfach sagen, geil, wir machen es genauso weiter. Wir gehen dann halt von irgendwie den 20 Millionen jetzt in Zahlen gesprochen, dann eben auf 30, 40, weil es einfach Laune macht. Und irgendwann, wenn einer keinen Bock mehr hat, dann geht er als Partner einfach raus und die nächste Generation zieht nach. Und wir sagen halt so, der Weg in Phase 1 ist ultra klar, wir müssen dieses verdoppelt, die Sachen machen und danach stehen da 3 mögliche Optionen. Und welche wir davon ziehen, so, ich glaube, wir sind strategisch genug, dass wir das, dass wir da nicht einfach opportunistisch reinstolpern, sondern uns dann einen fairen Plan irgendwann machen, aber da brauchen wir nicht jetzt den Kopf drüber zerbrechen.
Worauf hast du am meisten Bock von diesen 3 Optionen?
Das Geile ist, ich weiß es noch nicht. Also worauf ich Bock habe, ist diesen Weg zu gehen. Also ich wüsste, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, nicht rauszugehen, sondern gesagt, sogar ich will den MBO und ich will weiter. Und ich habe den MBO nicht gemacht, auch aus persönlicher Motivation, nicht um die Firma jetzt zu verdoppeln. Das ist nicht mein Anspruch, um irgendwie um irgendwann zurückblicken zu können und zu sagen, so okay, geil, was wir hier gerockt haben. Das heißt, ich weiß aus einem inneren Antrieb, ich muss einen dieser 3 anderen Wege gehen. Also ich muss entweder halt wirklich mich kaufen lassen und dann irgendwann wissen, okay, geil, wir haben den Exit gemacht, wir sind Teil von was Größerem und das hat funktioniert. Also du machst ja auch nicht so einen Exit und bist dann raus, sondern auch das Post-Merger-Integration. Oder ich finde es ultra spannend, die Vorstellung, Geld von einem PE zu bekommen und dann als Käufer in den Markt zu gehen. Also mega, mega spannend. Und dieser dritte Weg zu sehen, so geil, das ist unsere Art von Beratung und wir sind so ein Talentmagnet und das funktioniert und wir gehen immer weiter und das Ganze wächst organisch, auch highly attractive. Also das gibt mir auch die Ruhe zu sagen, bei Gründen care less. Ich fokussiere mich jetzt darauf, dass wir überhaupt an diesen Startpunkt kommen, weil Stand heute können wir nichts dieser drei Dinge machen. Welche Richtung es danach geht, let's see.
Ja, mega. Aber es sind ja doch alles kurz- bis mittelfristige Sachen, was ich sehr gut finde, weil wenn du weißt, das dauert 3-4 Jahre, das kann man machen. Ne? Wenn du weißt, boah, 10 Jahre, 12 Jahre müssen wir es hier abstottern, viel zu weit weg. Cool, aber die Zukunft sieht gut aus. Ich habe zum Abschluss zwei kleine Spiele mitgebracht.
Okay.
Sebastian. Das erste, wir haben die Spiele häufig, und zwar das erste ist Ranking.
Ranking.
Das heißt, ich sage dir gleich 5 Sachen und du musst sie ranken, ohne zu wissen, was als nächstes kommt.
Okay, bin ich gespannt. Ja, schieß mal los.
Ja, also das erste ist, ranke diese 5 beruflichen Backgrounds bei Bewerbern, Sebastian, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Das heißt, wenn du Bewerber hast von einer dieser Firmen, wie hoch, wie gut oder schlecht rankst du das?
Okay, da muss ich wissen, auf welches Level? Auf ein Junior- oder ein Senior-Level?
Senior-Level.
Senior-Level.
Okay, cool. Ja. Bei Junior ist es ja gar nicht so
Genau, deshalb, gut. Alles klar.
Dann nee, hier geht es um alles. Hier geht es SVP,
Partner. SVP und Partner. Die müssen 2 Level bei uns.
Genau. Okay, gut. Genau. Als erstes Entrophic.
Boah, das ist mir ja schwer. Du sagst mir jetzt, das heißt, ich muss das jetzt auf eine Position setzen.
Von 1 bis 5, kannst 2 sagen, 4
sagen. Und die kommt einfach nur von Entrophic. Ich weiß jetzt nicht, was die Person da gemacht hat.
Nee. Aber was Gutes. Geh mal davon aus, dass da was Cooles.
5. 5 ist das Schlechteste, ne?
Ja.
Gut, 5.
5 ist das Schlechteste? Ja. Ich dachte, das wäre viel weiter oben.
Nee.
Wieso?
Also, mein Gedanke war gerade, was ist für uns wichtig? Aha. Jemand, der die Corporate-Seite top versteht. Aha. Ja. Und irgendwie als Trusted Advisor in den Markt oder gegründet haben. Wer ist jetzt bei Entrophic? Die Leute, die vorher Enterprise Sales gemacht haben, die werden ja gerade alle abgeworben, so gehen dahin. Das heißt, in meinem Kopf ist der jetzt bei Entrophic ist, ein vorher Enterprise Seller von Sales aus Microsoft, für uns highly unattractive.
Ja. Okay, top. Also Entrophic auf die 5.
Ja.
Nummer B, Otto Versand.
Oh Gott, das ist so unfair. Ich war neulich in Hamburg und es gibt Personen hier, die ich echt unglaublich schätze. So, und gleichzeitig gibt es Personen, wo ich glaube, die würde ich nie einstellen. Einfach weil es zu uns nicht passt. Oh, gebe ich die 3, weil ich habe nicht so eine Entropic Story, warum wir raus. Genau, 3.
Ja. Okay, top. Dann haben wir Lufthansa Innovation Hub.
2. Haben wir auch schon öfter, also put your money where your, weiß ich nicht, Maus ist, also wir setzen ja kein Geld, aber wir haben Kollegen schon aus von meinem Ex-Arbeitgeber geholt und es sind Leute von High wieder in den Hub gewechselt, unglaublich partnerschaftliches Verhältnis, Top-Leute, wir haben ähnlichen Blick auf Talente, würde ich immer für mich Top-Arbeitgeber.
Okay, top. Ja. Dann, und dann haben wir Celonis.
Ähnliche Begründung wie Entrophic würde ich eher auf 4 setzen. Ist jetzt nicht so sofort für uns als Firma. Ne? Okay. Du fragst ja spezifisch für eine SVP-Partner bei High, deshalb nö, auf 4.
Okay.
Jetzt, oh Gott, was kommt jetzt auf die 1?
Wirecard.
Oh Gott. Okay, das ist scheiße. aber ist so, dann
Wirecard. Bist du zufrieden mit deinem Ranking?
Nö, bin ich nicht. Aber,
was wäre rückblickend das Beste hiervon gewesen?
Es kommt halt echt ultra drauf an, was die Person da gemacht hat. Ich glaube, bei denen hätte ich schon einen entweder Lufthansa Innovation Hub echt auf die 1 gesetzt. Oder natürlich ist bei einer Celonis ultra spannend, sozusagen, wen hast du da in welchem Bereich? So, und das sind das eher Leute, die da irgendwie Art BizDev gemacht haben. Das operative Celonis-Geschäft hilft bei uns nicht, aber es gibt meistens in diesen krassen Scale-Ups wahrscheinlich so nach eurer Phase, nach eurem Sweet-Spot, wenn ihr dann anfangt, so auch irgendwie Strategie selber aufzubauen, dafür dann irgendwie einen Ex-Berater holen, der dann nochmal operativ viel anders arbeitet. So, da gibt es schon spannende Profile. Das heißt, Celonis wäre höher dann gewesen.
Genau. Ja, okay, cool. Ja. Das zweite Spiel, Sebastian, Hire or Fire.
Hire or Fire.
So heißt ja auch der Podcast. Das heißt, ich sage dir 5 CVs, also ich beschreibe 5 Personen und du musst einfach nur sagen, ob du die hiren oder feiern würdest.
Geil. Und da ist Level egal oder das sind jetzt unterschiedliche Level?
Das sind unterschiedliche Level. Ja.
Okay.
Genau. Aber meistens ist es auch sehr klar.
Ja.
Beziehungsweise manchmal ist es auch egal, aber ja.
Und die würde ich alle entweder jetzt sofort heiren oder nicht heiren. Also nicht irgendwie in Zukunft irgendwas.
Genau. Okay. Nee, genau. Jetzt
heiren. Kann ich jetzt unterschreiben. Die sind schon gut. Okay, genau. Erzähl.
Ja. Als erste erfolgreicher Influencer, der aber wegen eines Skandals auffallen musste.
Fire.
Top. Dann Elite-Uni und BCG-Background, aber nie unternehmerisch gearbeitet.
In der Tendenz zwischen High und Fire, Fire, weil ich eher bei Fire bin. Mhm. Gibt Ausnahmen, aber
Ja, top. Dann erfolgreiche Gründerin nach Exit, aber sie hat vorher Studium hingeschmissen.
Higher.
Weil es einfach total egal ist mit dem Studium?
Auf jeden Fall, I couldn't care less. Studium ist das Letzte, was mich interessiert.
Okay, top. Habe ich für mich selbst einmal abgecheckt. Dann perfekter Background, aber kommt 10 Minuten zu spät zum Interview und entschuldigt sich nicht.
Boah, auch schwierig.
Aber perfekter Background, du hast ein CV gesehen und dachtest, ach du Scheiße.
Ja, genau, bei mir ist, also ich finde das Geile bei dem Ranking, so wenn ich irgendwie versuche, Leute dahin zu bringen, dass sie sich positionieren, gebe ich ihnen immer 4 Auswahlmöglichkeiten. Ich sage immer so ja, eher ja, eher nein oder nein.
Es gibt also, keine goldene Mitte. Hast.
Egal was. Wir machen das mit Kunden, wenn wir Umfragen zu irgendwas haben, einfach so dieses so. Das heißt, wenn jemand 10 Minuten zu spät kommt, sich nicht entschuldigt, dann wäre meins ein eher nein. Also deshalb tendenziell sozusagen eher, weil ich für mich einfach glaube, für mich ist das ein Proxy. So, ne? Das ist nichts Sichtbares, aber es ist ein Proxy für das, was ich da rein interpretieren kann. Und die Person würde ab dem Moment gegen meinen Proxy arbeiten. Das heißt nicht, dass sie das nicht schaffen kann und dass ich danach sage, so ganz ehrlich, das sehe ich gut, aber so, I don't get it. So, was war deine Meinung, wann dieser Termin ist? Vielleicht sagt die Person ja, wieso, ich war doch 20 Minuten zu früh. Mhm. Ah, ja. Dann weißt du so, okay, krass, ganz anderer Kontext und so. Also ich würde dem auf jeden Fall auf den Grund gehen. Wenn die Antwort halt ist, so, ja, aber ganz ehrlich, es sind 10 Minuten. Dann wäre halt so, okay, alles klar, ja. So ist es nicht.
So arbeitet
es. Genau.
Ja, ja, cool. Und zum Schluss, absoluter KI-Genius, aber kommunikativ eine Katastrophe.
eher higher. In dem Wissen, das wird nichts richtig Langfristiges, aber wenn man die Person richtig geleveraged kriegt, also wirklich so, dafür haben wir jetzt die richtige Größe, dass du bei sowas sagen kannst, okay, ich mache einen extrem mutigen Outlaw-Hire, bei dem du danach sagst, okay, ich habe Bock, ein System drum zu bauen, dass diese Person skalieren kann und dann einfach rauszukriegen, also nicht mit Persönlichkeitstest, Spaziergänge rauskriegen, okay, wie kannst du, weil du gesagt hast, krasser Genius, ne? Also wenn da wirklich irgendwas ist, wo man denkt,
Hardcore.
Die Person kann zaubern,
ja, kann sie.
Aber ich kann halt nur nicht mit ihr reden, alles mal, ich will wirklich spazieren, ich will einfach sagen, so, okay, wie muss, also auch die Person aus der Person versuchen rauszulocken, wie will die kommunizieren, vielleicht will die ultra transaktional, vielleicht will die nur mit meinen Agentensystemen kommunizieren, vielleicht will die nur Spaziergänge machen, keine Ahnung. Aber ich hätte Bock drauf rauszukriegen, wo ist ein Edge und würde das auch riskieren und würde aber sehr, sehr ehrlich, also wir haben immer Probezeit und nutzen die Probezeit auch sehr ehrlich, wir haben ein Ampelsystem von beiden Seiten und wenn halt irgendwie die Firma wahnsinnig geworden ist nach 4 Monaten, dann wäre das halt so ein klares, okay, Experiment gescheitert.
Ja.
Müsste ich aber selber in die Verantwortung nehmen. Würde ich niemandem delegieren und sagen, hier, guck mal, wie du ihn oder sie integriert kriegst, sondern das wäre so mein Ding, so, okay, ich will das hinkriegen. Ich glaube einfach sehr stark an Menschen und ich glaube, wenn man Menschen versteht, und bereit ist, ein Umfeld dafür zu bauen, dann kann man unglaublich was rausholen. Das kannst du, ist unfair, kannst du nicht mit jedem Mitarbeiter, ich kann nicht für 70 Leute 70 Firmen bauen, aber für so ein ultra krasses Genie, I would try.
Ja, cool.
Auf KI, wenn du mir jetzt gesehen hast, das krasseste Quantenphysiker, dann hätte ich gesagt, so, okay, eher nein, weil ich brauche jetzt keinen Quantenphysiker.
Ja.
Aber,
Nee, ich meine, KI ist ja gerade der Hotshot.
Ja, also, habe ich auch gehört.
Die Leute wollen wir mal sehen, ob sich das durchsetzt oder nicht.
Naja, ist wie das Internet, es geht beiseite.
Ja. Cool. Ja. Sebastian, danke, dass du heute mit dabei warst.
Dankeschön, hat großen Spaß gemacht.
Wenn Leute jetzt sagen, boah, wir wollen uns von High beraten lassen, wir haben Bedarf, oder auch wenn die sagen so, ey, ich suche einen Job, was die da machen, unternehmerisch arbeiten, ich wollte schon immer eine Beratung rein, wo ich auch Skin in the Game habe. Wen suchst du auf beiden Seiten, wie kann man da mit dir Kontakt aufnehmen?
Das Einfachste ist wahrscheinlich entweder LinkedIn oder klassisch E-Mail, sebastian.herzog@hy.co, nicht .com, sondern .kolumbien. Das können wir in der nächsten Podcast-Folge dann mal aufhören, warum die Endung bei uns Kolumbien und nicht kommen ist. Genau, das sozusagen als Kontakt und mir ein ernsthaftes einfach schreiben, warum das eine oder das andere und dann finde ich schon den Weg. Auch die Frage, was wir suchen, würde ich echt sagen, bei uns auf der Website hy.co einfach unter Career gucken. Wir heiern auf allen Levels, also von Interns über Consultants, Projektleiter, SVPs, Partner. So. Mhm. Das heißt, da einfach gucken, ob was Passendes dabei ist.
Mega.
Und Kunden, glaube ich, kommt halt wirklich darauf an, entweder bei Strategie und Innovation, also jemand, der einfach die Unternehmensstrategie nach vorne neu ausrichten möchte oder eher so Innovationskontext einzelne Initiativen hat, die nicht richtig vorangehen oder jetzt anorganisch irgendwo einen M&A-Target vor der Nase hat und entweder Due Diligence Support braucht oder eben die Targets suchen. Das sind so die klassischen Themen. Mhm. Und abseits davon, wir haben ja über meinen Namensvetter Sebastian Vogt auch gesprochen, das ganze Thema Pricing. Von egal jetzt SaaS-Geschäftsmodellen, Einfluss von sozusagen Pricing auf die KI-betriebenen Modelle, so da ist unglaublich viel Know-how bei uns im Haus. Also genau, das wären so die typischen Themen.
Cool. Und was ich bei eurem Beraterteam spannend finde, ist, ihr seid ja nicht nach Branchen aufgestellt. Nee. Ihr habt nicht Transportation und Oil and Energy Teams, sondern Pricing, Innovation, also jetzt nach fachlichen Inhalten sortiert. Ich glaube, das ist für Berater ja auch viel spannender. Ne? Ja. Kannst du halt, dann hast du so deinen Fokus, deinen Job und kannst dich mit anderen wilden Leuten da umgeben, die auch genau dasselbe machen. Stelle ich mir viel cooler vor, als auf eine Branche fokussiert zu sein.
Ja, ist eine bewusste Designentscheidung gewesen in der Orga.
Ja. Cool. Dann, Sebastian, danke, dass du heute mit dabei warst.
Dankeschön.
Und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, abonniert gerne alles. Wenn ihr sagt, boah, wir brauchen auch coole Mitarbeiter, der Laden läuft, vielleicht will ich auch mal einen Exit machen oder sonst was, mir fehlen die Leute. Startup.de, das schreibt mir auf LinkedIn. Wir bringen die Leute in 7 Tagen bei euch ein Interview. Bis zur nächsten Folge.
Dankeschön, Jan. Großen Spaß gemacht.
Hire or Fire. Der Startup-Talk mit Jan Lüthier-Toden.